kann uns Besseres geschehen. Die Tür zum neuen Jahr ist aufgetan. Und auf der Schwelle steht der Sohn Gottes, der Heiland und Herr der Welt, der Allmächtige. Und er ruft uns ein Willkommen zu, wie es bedingungsloser nicht sein kann. Jeder Frau, jedem Mann, jedem Kind, jedem Heranwachsenden wie Niki gilt seine Zusicherung, die als Jahreslosung über 2022 steht. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So steht es im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 37. Das ist reines Evangelium. Ausdruck der bedingungslosen Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Er weist keinen zurück. Er nimmt jeden Menschen an, der bei ihm Zuflucht, Hilfe, Halt und Heil sucht. Wirklich jeden? Jeden Betrüger, der einen Ausgang aus seinem Lügenlabyrinth sucht? Ja, jeden Betrüger. Auch jeden Alkoholabhängigen oder Pornosüchtigen, der zum 100. Mal sein scheinbar sinnloses Leben und sein frustrierendes Versagen im Suff oder in zwanghafter Gier kompensieren möchte? Ja, sie sind alle willkommen bei Jesus. Er lehnt nicht einen ab, der um Hilfe ruft, um Befreiung etwa aus dieser unheimlichen Sucht. Denn genau dazu ist der ewige Gott Mensch geworden und in unsere Zeit gekommen, um sein Leben zu geben, wie Jesus sagt, zu einer Erlösung für viele. Und er fügte hinzu, als ihn die hohen Priester und die Ältesten wieder einmal mit ihrem Unglauben in Frage stellen wollten: Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Dann steht es also besonders schlecht mit diesen scheinbar Frommen, mit denen, die in Wahrheit ein doppelbödiges Leben führen. Ja, diese dürften die härtesten Problemfälle sein. Jene also, die sich darauf eingerichtet haben, ein Leben zu inszenieren, das vorgeblich von Gesetzeseifer strotzt, in Wahrheit aber mehr der eigenen Ehre dienen soll als der Ehre Gottes. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, deshalb ruft er auch den scheinheiligen Pharisäern heute zu: Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid mit eurem falschen Gesetzeseifer. Ich will euch erquicken, auch euch. Ihr seid auch bei mir willkommen. Halten wir also diesen göttlichen Grundsatz fürs Erste fest. Der Allmächtige und Barmherzige zieht jedes Kind, jeden Teenager, jede Frau, jeden Mann an sein Herz, tatsächlich alle, die zu ihm kommen. Wer immer erkennt und vor Gott zugibt, dass er mit seinem Lebensentwurf gescheitert ist, und es gibt nur gescheiterte Existenzen auf dieser Erde, der darf der ewigen Liebe Gottes sicher sein und in ihr geborgen sein. Allerdings drängt sich der Schöpfer und Retter der Welt niemandem auf. Ja, er hat sich aufgemacht und ist in die höllische Finsternis dieser Menschheit hinabgestiegen. Er selbst ist einer von uns geworden, um als Sündloser seinen sterblichen Leib am Kreuz zum Sühnopfer hinzugeben. Er hat den Teufel entrechtet gegenüber allen, die an den gekreuzigten Sohn Gottes glauben. hat auch am Ostermorgen den Tod besiegt. Alles ist vollbracht, die vollkommene Erlösung. Kein Mensch kann etwas dazu tun. Eines aber erwartet der Gott des Friedens von uns, dass wir diesem Evangelium glauben, dass wir seiner unbändigen Liebe und seinem Wort vertrauen, ihm vertrauen und deshalb heute zu ihm kommen, so wie wir sind, mit allen unseren Defekten und Lasten und Sünden. Begegnung mit Gott gibt es nur in der Wahrheit. Und zur biblischen Wahrheit gehört, dass unser Leben verdorben ist und dass nur er uns vom Verderben erlöst, Jesus. Zur biblischen Wahrheit gehört, dass wir von Natur aus hochgradig ich-zentriert sind, jeder und jede hier. Also lieber unserer lächerlichen Schwachheit vertrauen, immer wieder, als seiner ewigen Liebesmacht. Aber zur biblischen Wahrheit gehört auch, dass er nicht mit uns nach unseren Sünden handelt und nicht nach unserer Missetat vergilt. So steht es im Psalm 103. Glauben wir das? Vertrauen wir dieser Zusage Gottes? Dann zählen wir zu jenen, die auf Jesu Wort hin immer wieder zu ihm kommen, nicht in Selbstsicherheit, sondern in Christusgewissheit, in der Gewissheit, dass sein Wort felsenfest steht. Selbst dann, wenn uns unser Herz verdammt, dürfen wir getrost sein, dass Gott größer ist als unser Herz und uns dazu ermutigt, mit Zuversicht zu ihm zu kommen. Das alles und noch mehr steckt in diesem einen Satz, den die Jahreslosung aufgreift: Wer zu mir, Jesus Christus, kommt, den werde ich nicht abweisen. Und nun sehen wir uns den Zusammenhang an, in dem dieses Gotteswort gesprochen wurde. Johannes Kapitel 6, wir haben es eben gehört. Jesus hatte durch das Wunder der Brotvermehrung, ein bisschen vorher also, etwa 5000 Männer mitsamt ihren Familienmitgliedern gespeist. Dann hatte er sich zurückgezogen und war später nach Kapernaum gekommen, dieser Stadt am See Genezareth oder diesem Dorf. Dorthin folgten ihm viele, vermutlich in der Hoffnung, erneut gesättigt zu werden, aber Jesus bietet ihnen weit mehr an als Brot. Er öffnet ihnen den Weg zum ewigen Leben. Und zwar mit diesen Worten, Johannes 6, 27, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt, zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes. Das Siegel Gottes. Das ist die Bevollmächtigung Jesu. Der ewige Sohn des himmlischen Vaters tut nie etwas aus Eigenmächtigkeit. Bis zum Tod am Kreuz und von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt sein Wort, das er im Garten Gethsemane gebetet hat: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und das ist einer der schmerzhaften Unterschiede zwischen dem menschgewordenen Sohn Gottes und den von ihm erlösten Menschen, also uns Gläubigen. Für ihn war das Bleiben im Willen des Vaters eine fundamentale Selbstverständlichkeit, ein Wollen, eine Sehnsucht geradezu. Für uns aber, für die er sein Leben hingab, ist es lebenslänglich immer wieder ein Ringen und Kämpfen um die Frage, ob wir denn in dieser oder jener Sache unseren Willen durchsetzen sollen oder ob wir uns nach den Weisungen Gottes richten sollen. Es ist tragisch, aber es ist so. Und es ist zweifellos eine perfekte Torheit. Denn weshalb sollte mein Wille, der ich ein mehrfach Beschädigter bin und Gottes Zuwendung stets bedürftig bin, weshalb sollte mein Wille auch nur annähernd so viel Leben oder Friede oder Freude hervorbringen, wie es allein im Willen des Vaters geschieht. Allein. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, war frei von diesen Widersprüchlichkeiten, in denen wir immer wieder drin hängen. Deshalb sagt er seinen Jüngern, heute also auch zu uns, zur erneuten Besinnung, dass es gar kein erfülltes Leben außerhalb des Willens des Vaters gibt. Man kann zwei Kapitel vorher, im vierten Kapitel des Johannesevangeliums, dieses Bekenntnis lesen. Da sagt er zu seinen Jüngern, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Nun, im sechsten Kapitel, also einige Zeit später, wird dieses Wort Jesu mit den Worten jener zusammengeführt, die an der Brotvermehrung Anteil hatten und nach mehr verlangten. Eigentlich nach mehr Brot. Eben noch hatte Jesus sie eingeladen, sich von ihm mit dem wertvollsten Gut überhaupt beschenken zu lassen, nämlich mit der Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die da bleibt zum ewigen Leben. Und er hat die entscheidende Klarstellung hinzugefügt, diese Speise zum ewigen Leben, die werde ich euch dem Willen des Vaters entsprechend geben. An diesem Wörtchen geben hängt unser ganzes Heil. Unsere Erlösung aus der Tyrannei des Todes, unsere Gerechtsprechung, unsere Heiligung, unsere ewige Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes, sie widerfahren uns alle ausschließlich als Gabe der Gnade, als Gegebenes, von Gott Gegebenes, die Gabe der Gnade. Das soll und wird unser ganzes Christenleben prägen. Gott gibt, wir empfangen. Gott gibt, wir empfangen. Das ist das wahre Leben, das Leben im Glauben. Und gerade da beginnt bei vielen das Problem, auch bei manchen Christen, vielleicht sogar bei mir. Sie wollen nicht nur Empfänger der Güte Gottes sein. Sie legen Wert darauf, auch selbst etwas dafür zu tun. Also so verkehrt ist der Mensch von Natur aus gestrickt. Er meint tatsächlich, er könne dem allmächtigen und barmherzigen Gott etwas anderes bringen als sein persönliches Versagen. Selbstüberschätzung. Ein bisschen was vom Heil möchte er sich auch verdienen, der Mensch. Wenigstens zu 1%. Die restlichen 99% dürfen dann Gnade sein. Wer sich derart selbst überschätzt und deshalb ein Selbstgerechter ist, sieht sich nun sehr gut aufgehoben in der Frage, die von den Nutznießern der Brotvermehrung an Jesus gerichtet wird. Statt in Jubel auszubrechen, dass Jesus ihnen die Speise zum ewigen Leben gibt, geben will, und er sich selbst damit gibt, fragen sie ihn, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Wir möchten, dass wir Gottes Werke wirken. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und dieser eine Satz enthält mehr Substanz als alle Sätze, die wir im Lauf unseres Lebens von uns aus formulieren können. Denn dieser eine Satz, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat, das schließt uns das Evangelium auf. Erstens, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben allein. Steht im Alten und im Neuen Testament mehrfach, 5-mal mindestens. Deshalb glaube an den Herrn Jesus Christus, den uns der Vater gesandt hat, damit wir durch ihn ewiges Leben empfangen. Das heißt, auf ewig in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, dass wir überhaupt an unseren Erlöser glauben können, auch das ist Gottes Werk, also sein Geschenk wiederum an seine Kinder. Und dieser beglückende Tatbestand wird später von Paulus mehrfach besonders deutlich im Epheserbrief so ausgedrückt, Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Doppelpunkt, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Glauben wir das? Bejahen wir diese frohe Botschaft der Allmacht und der vollkommenen Retterliebe Gottes ohne Wenn und Aber? Setzen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen allein auf die Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus begegnet als dem Gekreuzigten und Auferstandenen? Oder bleiben da Vorbehalte? Das ist eine wichtige Frage zu Beginn des neuen Jahres. Etwa dieses 1% selbst mitwirken wollen an unserer Seligkeit. Also halten wir diesen vergifteten Mix aus einer Portion Gottvertrauen und einer Portion Selbstvertrauen weiterhin fest. Das war die Verfassung, nämlich in dem sich die meisten Juden fanden, von denen hier nach der Brotvermehrung die Rede ist und die da scharenweise hinter Jesus herliefen. Einerseits faszinierte er sie, andererseits, so lesen wir weiter in dieser Geschichte, zu Kapernaum murrten sie über ihn, weil er, den sie als Sohn Josefs kannten, von sich sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Johannes 6, 41, folgende. Einerseits wollten sie ihm vertrauen, andererseits wollten sie mehr ihren 5 Sinnen vertrauen, also sich selbst. Deshalb sprachen sie, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Hatten sie nicht erst tags zuvor dieses gewaltige Zeichen der Brotvermehrung selbst miterlebt, also mit eigenen Augen gesehen, mit eigenem Gaumen geschmeckt? Gewiss, aber das ist das Wesen des Unglaubens, dass er unentwegt nach neuen Beweisen verlangt, weshalb er sein Leben nun Gott anvertrauen sollte. Das kann Jahre so gehen, das kann Jahrzehnte so gehen. Der Mensch, nicht selten der sich besonders klug dünkende Mensch, wird erfinderisch bis hin zur Überspannung, um Glaubenshindernisse aufbauen zu können. Als ein Beispiel unter unzählig vielen bringe ich euch jetzt eins aus dem Jahr 1777. Es ist ein Wort des hochberühmten Dichters und Denkers Gotthold Ephraim Lessing. Er hat ja den Höhepunkt der Aufklärung in Deutschland repräsentiert und in einer theologischen Kontroverse schrieb er Folgendes. Wenn Gott in seiner rechten Hand, alle Wahrheit und in seiner linken Hand den einzig immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir, wähle, Gotthold. Ich fiel ihm mit Demut in seine Linke, also dort, wo forschender Trieb und Irrsinn sind, und sagte: Vater, gib, die reine Wahrheit ist ja nur für dich allein. Ja, welch eine falsche Demut, welch ein Ausweichen vor der Wahrheit in Person, vor Jesus Christus. Aber der ewige Gott, der lässt sich auf solche Tändeleien nicht ein. Keine versucherischen Tändeleien. Er macht es nicht mit, wenn wir so kommen. Und deshalb hat er damals in Kapernaum und dann auch in der brillanten Selbsterhöhungszeit der Aufklärung und auch heute in der fortschreitenden Finsternis des 21. Jahrhunderts nur einen Satz uns anzubieten. Einen Menschen, einen Erlöser, Jesus Christus, immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deshalb sagt er uns auch heute, uns hier, dasselbe wie damals in Kapernaum, denen, die nach weiteren Beweisen verlangten: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wer zu mir kommt, das ist das Schlüsselwort. Für jeden Menschen zu allen Zeiten, wer zu Jesus kommt, zu seinem Heiland, der findet sein Heil. Wer nicht zu Jesus kommt, der findet sein Heil nicht. Johannes, der das dann niedergeschrieben hat, der schrieb später in seinem ersten Brief: Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannesbrief, 5. Kapitel. Und nun spitzt sich das Drama zwischen der Wahrheit und dem Leben in Person auf der einen Seite, Jesus Christus, und dem Unglauben auf der anderen Seite zu. Denn Jesus spricht: Aber ich habe euch selbst gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Haben wir das mitbekommen, wie die Jahreslosung, die ja nur aus einem Halbsatz besteht, hier von Jesus mit einer Grundsatzaussage über die Souveränität Gottes verknüpft wird? Noch einmal, hören wir nochmal hin: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Also, die Einladung Jesu kennt kein Wenn und Aber. Wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und er ruft es auch heute uns zu, hier in Bonn und an vielen Orten weltweit. Noch einmal, er weist keinen zurück, er nimmt jeden Menschen an, der bei ihm Zuflucht sucht. Jeden. Und wer diese Zusage hört und Jesus Christus noch nicht als seinen Retter sehr bewusst eingeladen hat, wer ihn noch nicht erkannt hat, der hat nun Gelegenheit, das innerlich zu tun. Im stillen Gebet etwa zu sagen: Herr Jesus, ich folge deiner Einladung. Ich komme zu dir und bitte dich, dass du mein Leben unter deine Herrschaft nimmst. Weder Tod noch Teufel noch mein eigener Unfriede sollen mich regieren, sondern du allein. Das ist ein Gebet, das können altgewordene Gläubige, die schon ganz in Routine erstarrt sind, oder solche, die zum ersten Mal davon hören, jetzt nachsprechen. Ich wiederhole es noch einmal in kleinen Halbsätzen. Wer will, kann es innerlich mitbeten. Dann geht die Predigt langsam dem Ende entgegen. Herr Jesus, ich folge deiner Einladung. Ich komme zu dir und bitte dich, dass du mein Leben unter deine Herrschaft nimmst. Weder Tod noch Teufel noch mein eigener Unfriede sollen mich regieren. Sondern du allein. Amen. Wer so oder so ähnlich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten oder heute im Ernst betet, der hat einen doppelten Grund zur unzerstörbaren Freude. Zum einen, er ist Eigentum des Herrn aller Herren, teuer erkauft durch das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Wer an ihn glaubt, gehört dem guten Hirten, der uns durch die restlichen Erdenjahre führt, hinein in die himmlische Herrlichkeit. Der zweite Grund zur Freude, hinter unserem Entschluss, zu Jesus zu kommen, steht die Macht des Allerhöchsten. Es war und es ist immer der Vater im Himmel, der die in Sünde verstrickten Menschen willig macht, sich dem Licht zuzuwenden und sich vom Brot des Lebens zu ernähren. Also von der Wahrheit und der bedingungslosen Liebe Gottes sich zu nähren, die uns in Jesus Christus entgegenkommt. Ohne das souveräne Eingreifen Gottes könnte sich kein Mensch aus der bannenden Macht der Lüge und des Unglaubens lösen. Diese Tatsache, dass alle Rettung allein aus der bestimmenden Macht Gottes geschieht, allein aus Gnade, allein im Willen des himmlischen Vaters, betont Jesus hier in diesem Zusammenhang fünfmal. Lasst uns diese Worte zum guten Schluss bewusst aufnehmen, dann werden wir uns nie mehr rühmen, dass wir so klug waren, uns zu bekehren. Wir werden vielmehr in allen Dingen nur noch Gott die Ehre geben, weil wir erkannt haben, wo immer Gutes geschieht, ist es von Gott gegeben. Wir aber dürfen empfangen Gnade um Gnade und in Zeit und Ewigkeit dankbar sein. Hier die alles klärenden Worte Jesu, die wir im 6. Kapitel des Johannesevangeliums zwischen den Versen 37 und 65 ausgebreitet sehen. Erstens, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Zweitens, und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich, Jesus, nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Drittens, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Viertens, wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Und fünftens, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Wer sich seiner eigenen Schwachheit bewusst ist und sehnsüchtig nach erfülltem Leben, wird darüber jubeln, dass Gott in allem der Maßgebende ist. Dass er, wie Paulus später schreibt an die Philipper, in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und wer immer diese Wahrheit hört und ihr glaubt, der vertraut sich ein für alle Mal dem an, der heute ruft: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Halleluja. Herr Jesus, Herr, wir können kein Leben schaffen, aber wir bitten dich, dass du dein Wort in unseren Herzen lebendig machst und dass du uns tiefer hineinnimmst in die Gemeinschaft mit dir. Amen.